Heute sprechen wir über Ihre Zuschauerfragen zu dem Thema Rentenmärkte und Anleihen, zu dem Thema Währungen. Darüber hinaus schauen wir, wie immer mit einer pickepackevollen Sendung, auf die aktuelle Situation im DAX, auf die aktuelle Situation am Schweizer Aktienmarkt, auf das Sentiment der Woche, die Gier ist zurück. Wir schauen auf die Aktienmärkte USA und dort auf einen speziellen Index der Woche. Dann habe ich Ihnen den Sektor der Woche aus Europa mitgebracht. Defense, Verteidigung, Rüstung. Das bringt uns zum Chart der Woche. Wir schauen auf die Rheinmetall-Aktie. Und last but not least, die Aktie der Woche aus den USA. Öl, Chevron. Lassen Sie uns beginnen, wie immer mit unserem Intro. Herzlich willkommen bei Ihrer St. Galler Kantonalbank mit einer neuen Ausgabe von Winklers Weitblick. Der Titel der heutigen Ausgabe lautet Aktienmärkte USA, schon wieder ein V. Das erkläre ich Ihnen später näher. Wir haben Mittwoch, den 22. April, wie immer Mittwochvormittag. Und mein Name ist Michael Winkler. Herzlich willkommen. Letzte Woche sprachen wir über widerstandsfähige Aktienmärkte. Da konnten wir aber noch gar nicht ahnen, was bis zum Wochenende noch an Party- und Kursanstiegen passiert. Das schauen wir uns gleich an. Lassen Sie mich aber mit Fragen von Ihnen beginnen. Und es freut mich immer sehr, also nicht nur, wenn Sie mir Fragen zukommen lassen, sondern wenn es häufig dann generelle, allgemeine, strukturelle, strategische Fragen sind und nicht, was halten Sie von der Aktie XY? Unsere erste Frage, also vielmehr Ihre erste Frage, halten Sie es für sinnvoll, sich von Staats- und/oder Unternehmensanleihen mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 bis 2 Jahren zu trennen? Das ist jetzt eine sehr spezielle Frage und ich versuche sie zu beantworten und versuche hinein zu interpretieren, was Sie mit Ihrer Frage ausdrücken wollten. Das klingt danach, dass Sie Befürchtungen über weitere Zinssteigerungen haben und damit eventuell Kursverluste bei länger laufenden Anleihen. Davon gehe ich jetzt einfach momentan mal aus. Um die Frage strategisch zu beantworten, müssten wir uns mehrere Dinge anschauen. Zum einen erstmal generell das Zinsniveau. Das Zinsniveau auf der Zinsstrukturkurve, also wie viel bekomme ich mehr oder weniger bei längeren Laufzeiten an Zinsentschädigung bezahlt. Dann sozusagen das relative Zinsniveau in Abhängigkeit von der Inflationsentwicklung und eventuell noch die Bonität der Schuldner, die diese Anleihen hinausgeben. Also probieren wir es ganz konkret. Wir starten mit den Staatsanleihen. Seit vielen, vielen Monaten erzählen wir Ihnen hier auf unserem Kanal, dass die rein fundamentale Situation der Staatsanleihen nicht besonders gut ist, weil fast alle Länder, zumindest die westlichen und inzwischen ja auch Deutschland, sich immer stärker verschulden. Und die Schuldenstände haben dann inzwischen Niveaus erreicht, die dann häufig den Anleger an der Schuldentragfähigkeit des Landes und auch dann der Zurückzahlung der Schulden und des Schuldendienstes, der Zinszahlungen, die einen immer größeren Anteil inzwischen im Staatshaushalt ausmachen, zweifeln lassen. Das heißt, die erste strategische Aussage ist schon seit vielen Monaten: in unseren Anleiheportfolios bevorzugen wir Unternehmensanleihen. Dann geht es um die Laufzeiten. Sie sprachen nur von 1 bis 2 und eventuell eben nicht länger. Dann lassen Sie sich einfach einen Blick auf das Zinsniveau und auch auf die jeweiligen Zinsaufschläge für längere Laufzeiten werfen. Wie, ob sich das lohnt, wie steil das ist. Ich habe Ihnen 2 Beispiele mitgebracht. Wir schauen auf die Bundesanleihe und wir schauen auf die US-Treasury. Wir beginnen jetzt mal mit der 2-jährigen Laufzeit USA, die US Treasury, 3,7% für 2 Jahre. Wenn Sie in den USA für 5 Jahre investieren würden, bei den Staatsanleihen 3,85, also ein gutes Zehntel mehr, und bei den 10-jährigen 4,2. Also da haben wir etwa nochmal in der Summe etwa 0,5% mehr als bei den kurzen Laufzeiten. Also das eine ist schon einmal, Sie bekommen bei längeren Laufzeiten mehr. Das ist gut. Ist es vielmehr nicht unbedingt. Und wenn wir jetzt noch die aktuelle Inflationsentwicklung uns anschauen, bei Werten, die eben um die 3% oder eben dann wahrscheinlich auch in den nächsten Monaten etwas über 3% sein werden, ist natürlich die Frage, wie viel mehr bietet mir die Anleihe als die aktuelle Inflation? USA, also 3,7 zu momentan etwa 3,3, 3,4 in der Inflation ist etwas mehr. Sie bekommen bei den längeren Laufzeiten nur etwas mehr, nicht besonders mehr. Wenn Sie davon ausgehen, dass wir auch weiterhin in einem erhöhten Inflationsumfeld bleiben und nicht nur einen kurzfristigen Preisschub aufgrund der Ölthematik sehen, dann empfiehlt es sich natürlich eher in dem kürzeren Bereich zu bleiben. Ich sagte Ihnen grundsätzlich, wir schauen uns zwei Themen an. Ich hatte Ihnen die Bundesanleihe noch nicht genannt. Die Rendite der zweijährigen Bundesanleihe ist momentan knapp 2,5. Das heißt, sie ist etwa im Bereich der aktuellen Inflationsrate. Wenn Sie auf 5 Jahre in der Bundesanleihe gehen, sind wir bei 2,6, ist gerade mal ein Zehntel mehr. Und für 10 Jahre haben wir die 3%, also auch hier etwa 0,5% mehr. Klingt jetzt nicht besonders spannend, da haben Sie absolut recht. Unser sogenannter Sweet Spot in unseren Anleiheportfolios sind die Laufzeiten momentan von etwa 2 bis 3 Jahre. Wir gehen auch nicht länger. Und wir bevorzugen aber Unternehmensanleihen und bei kurzen Laufzeiten im auch 2-Jahres-Bereich bieten sich auch durchaus Beimischungen von hochverzinslichen Anleihen, also Anleihen von Schuldnern schlechter Bonität an, weil das Laufzeitrisiko unserer Meinung nach dann überschaubar ist. Also grundsätzlich, wir sind im Bereich momentan 2 bis 3 Jahre investiert. Wir sind fokussiert auf Unternehmensanleihen und mischen auch hochverzinsliche Anleihen hinzu. Hoffe, diese Frage zu den festverzinslichen Wertpapieren für Sie zufriedenstellend beantwortet zu haben. Unsere zweite Frage, wir gehen und nähern uns dem Thema Währungen. Spricht für Sie mittelfristig vieles für eine zunehmende Fragmentierung des globalen Währungssystems? Und dazu folgt dann direkt, wenn ich die nächste Frage dazu direkt auch einblenden darf, weil die schließt direkt an. Da geht es nämlich um das Thema in China, Machtzuwachs von China. Wird der Renminbi an Bedeutung gewinnen? Und daran schließt sich wiederum an, wenn der Renminbi an Bedeutung gewinnen sollte, was machen wir mit dem US-Dollar? Und die Frage dazu lautet, wird der US-Dollar trotzdem das Rückgrat des globalen Finanzsystems bleiben? Also das gesamte Thema der Währungen und klare Botschaft ist, und das passiert ja schon seit vielen Jahren, peu à peu wird die dominierende Bedeutung des US-Dollars etwas zurückgenommen werden. Das passiert permanent, das passiert fließend. Es hängt unter anderem damit zusammen, dass die neuen Machtblöcke auf dieser Welt, also zum einen China, dann der globale Süden, Russland, versuchen natürlich von der Dominanz des US-Dollars weniger abhängig zu werden. Insofern wird die Bedeutung des US-Dollars kleiner und kleiner und kleiner, aber langsam. Er hat immer noch deutlich oberhalb von 50% Bedeutung des globalen Währungssystems. Der Renminbi wird außerhalb seines Bereiches, also gerade außerhalb des chinesischen Machtblocks, wirklich nur an Bedeutung gewinnen können, wenn er irgendwann einmal freier handelbar wird und nicht einfach staatlich kontrolliert. Internationale Großanleger möchten mit ihrem Kapital flexibel agieren. Und das geht im Renminbi nicht wirklich. Und solange das sich nicht ändert, wird das im Rahmen des globalen Währungssystems ein Nebenkriegsschauplatz bleiben. Und China wird natürlich probieren, diesen Renminbi in seinem Machtbereich stärker durchzusetzen. Und das bedeutet dann auch, das ist dann die letzte Frage noch zu den Währungen, also zum US-Dollar. Der US-Dollar wird auf absehbare Zeit weiterhin das Rückgrat des globalen Währungssystems im globalen Finanzsystems bleiben, auch mit einer etwas langsamer oder kleiner werdenden Bedeutung. So viel zu Ihren Fragen. Vielen Dank, wie immer, sehr gerne. Freut mich vor allem, wenn wir über strukturelle Fragen sprechen. So, lassen Sie mich dann direkt zu unseren Tagesthemen kommen und wir beginnen, wie wir es sehr häufig gemacht haben, mit einem Blick auf die aktuelle Lage im DAX. Die Überschrift dazu lautet wenig spannend, sie lautet nämlich wieder neutral. Schauen wir in die Kursentwicklung des DAX der letzten 12 Monate, fallen zwei Dinge auf. Zum einen seit letzten Sommer bis jetzt in den Beginn des Jahres eine breite Seitwärtsbewegung irgendwo immer um die Marke von 24.000 Punkten. Dann kam bis Ende März, also seit Ende Februar, haben wir die kriegerischen Handlungen USA, Israel, Iran, also Kursrückgänge von 25.000, dann in den Bereich von etwa 22.000 Punkten. Mit dem kurzfristigen Blick könnte man sagen, da in diesem Moment Ende März war die charttechnische Situation durchaus angeschlagen. Woran mache ich das fest? Zum einen sind alle gleitenden Durchschnitte, also wie immer, Sie kennen es bei mir, die Systematik, pink 38 Tage, grün 100 Tage und blau 200 Tage Linie, allesamt unterschritten worden. Dann haben wir auch die Tiefs, die wir noch im Herbst hatten, im November, Dezember, bei knapp 23.000 Punkten auch unterschritten. Also wir haben neue Tiefs gebildet. Das sah in dem Moment sozusagen technisch zumindest einmal angeschlagen aus. Aber wie es dann kam, wir wissen es in den letzten 3 Wochen, eine starke Kursrallye. Wir hatten Ende März die Tiefstände und seit Anfang April ging es dann von der 22.000 Punkte Marke jetzt wieder über die 24.000 Punkte hinein. Und damit sind wir einfach wieder in der Range, die wir schon seit letztem Frühsommer haben. Kurse laufen per Saldo seit letztem Sommer seitwärts. Aktuell wenig Handlungsbedarf. Und warum ich Ihnen sehr häufig neben der taktischen Ebene, und Sie kennen meine Systematik, taktische Ebene bedeutet meistens etwa die letzten 12 Monate, alles auf Tagesebene, also Kurse auf Tagesebene, Indikatoren auf Tagesebene und auch die Durchschnittslinien auf Tagesebene, sehr häufig gerne zur Ergänzung einen Blick auf die strategische Ebene werfe. Und der strategische Blick auf die Aktienmärkte war ja im letzten halben, dreiviertel Jahr relativ verhalten, um es so auszudrücken. Und dazu, um Ihnen das zu erläutern, schauen wir doch auch hier nochmal auf die Wochenebene im DAX, jetzt der letzten 5 Jahre hinein. Und woran hatte ich das im letzten Sommer, Herbst immer wieder festgemacht und gesagt, der Abstand zu den Wochendurchschnittslinien ist relativ hoch. Und das war ja auch kein Wunder. Wir hatten ja seit 2023 eine dynamische Kursrallye gesehen. Also wir hatten noch im Herbst, Oktober 2022 DAX-Stände von unter 12.000. Ja, und wir waren eben letzten Sommer im Bereich 24.000, 25.000. Also sozusagen eine Verdopplung innerhalb von 3 Jahren. Das ist durchaus mehr, als man an Aktienmärkten historisch erwarten kann. Und diese Kursrallye zeigt dann eben auch den deutlichen Abstand zu den Wochendurchschnittslinien. Also wir hatten dann im Herbst die 100-Wochen-Linie bei etwa 20.000 Punkte und die 200-Wochen-Linie im Bereich von gut 17.000 Punkte. Und die strategische Ebene hilft mir immer sehr häufig zu erkennen, wann entferne ich mich von strategischen Trends eventuell zu weit nach oben oder in einer Korrektur, wann erreiche ich sie wieder? Und insofern war das Kursverhalten jetzt bis Ende März, dieser Rückgang auf die 22.000 Punkte im DAX, sehr spannend. Denn was hat er gemacht? Er hat genau bis zur grünen Linie der steigenden 100-Wochen-Linie korrigiert. Deswegen auch die Überschrift, die 100-Wochen-Linie auf der strategischen Ebene. Damit hatte er sozusagen die erste antizyklische strategische Kaufzone erreicht. Es war leider nur für wenige Tage. Von der 200-Wochen-Linie wollen wir gar nicht reden. So, und auch dort sind wir jetzt einfach wieder im Bereich dessen, was wir an Kursen seit letztem Sommer hatten. Und die strategischen Linien, gerade die 100- und 200-Wochen-Linie, steigen weiter an. Und diese Linien geben gerade für Korrekturphasen einen ganz guten Hinweis, bis wohin unter anderem dann Märkte oder Kurse auch einmal korrigieren könnten. So, und das hat uns auf der strategischen Ebene per Ende März im DAX genau bis zur 100-Wochen-Linie gebracht. So viel dann zu der 22.000-Punkte-Marke. Neben dem DAX schauen wir immer sehr gerne auf den Schweizer Aktienmarkt, den SLI, den Swiss Leader Index. Und auch hier sehen wir, was wir gleich als Titelthema für die USA heute gewählt haben. Der Titel lautete nämlich der heutigen Sendung schon wieder ein V. Was meine ich damit? Eine V-förmige Kurs, also erst einen V-förmigen Kursrutsch und dann rechts das rechte, der rechte Teil des Vs, die V-förmige Kurserholung. Im Swiss Leader Index sehen wir das sehr schön. Im Februar noch bei Kursen von 2200 Punkten ging es relativ schnell und steil bis Ende März, so circa in den Bereich 1950 Punkte hinab, um dann seit Ende März, Anfang April genauso steil wieder nach oben zu steigen. Und das sieht dann wirklich wie ein V aus. Schnelle Kursrückgänge, schnelle, deutliche Kurserholungen. Und das scheint relativ häufig inzwischen das Muster an den Aktienmärkten geworden zu sein. Daher auch der Titel von heute schon wieder ein V. Denn wenn wir noch einmal in die Grafik hineinschauen, am linken Rand, genau vor einem Jahr, hatten wir noch mit einem deutlich größeren Kursausmaß damals die Zollthematik, den deutlichen Kursrutsch relativ schnell und auch die deutliche Kurserholung fast wieder genauso schnell, auch ähnlich wie ein V. Scheint ein Muster zu sein, was sich immer häufiger widerspiegelt, wiederfindet. So langsame Kursrückgänge, langsame Kurserholungen scheinen immer weniger in Mode zu kommen, sondern es geht schnell an den Märkten, schnell runter und genauso schnell auch wieder hoch. So, damit hat der Schweizer Aktienmarkt jetzt aktuell fast wieder das Niveau von 2200 erreicht. Damit ist die Widerstandszone aus Januar, Februar erreicht. Auch hier besteht kurzfristig erst einmal kein Handlungsbedarf. Die sogenannten antizyklischen Kaufchancen, wenn man es so sehen wollte, in der Hektik, in der Nervosität, die waren im März, die sind nicht nach den Kursanstiegen der letzten drei Wochen. So viel zum Schweizer Aktienmarkt. Und wenn ich über deutliche Kurserholungen in den letzten Wochen spreche und auch in der Analyse dieser Kursrückgänge im März unter anderem Ihnen letzte Woche Sentimentindikatoren gezeigt hatte, die ja dann schon die erhöhte Nervosität angezeigt hatten, schauen wir doch heute drauf und wir bekommen ein ganz anderes Bild. Unter Punkt 3, Sentiment der Woche, habe ich Ihnen von CNN den Fear and Greed Index ganz aktuell wieder mitgebracht mit einem Wert von 70. Und was zeigt uns der Zeiger an? Wir sind mitten schon fast am Anschlag wieder in der Gierzone angekommen. Also die Gier ist schon wieder da. Innerhalb von drei Wochen von der extremen Angstzone in die Gierzone. Auch das bedeutet unter sentimenttechnischen Aspekten eher aktuell kein Handlungsbedarf. Wenn wir auf den Kursverlauf des CNN Fear and Greed Index schauen, sehen wir auch hier sehr schön, wie seit Februar von Werten um die etwa 70 mit den Kursrückgängen und der zunehmenden Unruhe und der zunehmenden Nervosität dieser Fear and Greed Index vom Februar diesen Jahres die Gierzone verlassen hatte, Werte unter 20 erreicht hatte. Wir waren im Bereich so etwa um die 15, also hatten die extreme Angstzone erreicht. Nicht die extremen Werte, die wir in der Vergangenheit schon hatten. Da ging es nämlich auch bis zu Werten von etwa 3, also fast auf 0. Aber genau wie an den Aktienmärkten mit dieser Kursrallye eine ebenso schnelle dramatische Stimmungsverbesserung auf jetzt wieder die 70. Auch das sieht fast wie ein V aus. Es geht wirklich schnell, nicht nur bei den Kursen, sondern auch im Sentiment. Und wenn wir im Anschlag schon wieder nach wenigen Wochen in der Gierzone angekommen sind, heißt das momentan unter taktischen Gegebenheiten eher momentan, gerade unter Kontraindikationen, kein Handlungsbedarf. In der Gierzone muss man nicht direkt aktiv werden. Das bringt uns zu unserem Titelthema. Schon wieder ein V. Ich hatte Ihnen gesagt, wir wollen auf die US-amerikanischen Aktienmärkte schauen und habe Ihnen unter Punkt 4 als Index der Woche einen Index mitgebracht, den man nicht so häufig sieht. Wenn den S&P 500 sehen Sie sozusagen überall und jeden Tag, den Nasdaq 100 sehen Sie überall und jeden Tag. Ich habe Ihnen heute den Russell 2000, den Nebenwerteindex der USA, mitgebracht. Der sieht von seiner Struktur und vom Kursverhalten, aber absolut ähnlich aus wie die beiden großen Indizes. Werfen wir auch erst einmal hier einen Blick in den Kursverlauf der letzten 12 Monate, vor allem eben der letzten Monate. Und auch dort hatten wir bis Januar, Februar einen absolut intakten Aufwärtstrend mit steigenden Hochs. Index notierte vor allem oberhalb eben dann der 100 und auch dann der 200-Tage-Linie. Und im Rahmen dieser allgemeinen Kursrückgänge im Monat März fiel dann dieser Index von etwa 2700 bis in den Bereich von 2400 Punkten. Dort verläuft rein zufällig genau die blaue Linie, die 200-Tage-Linie. Die hat er erfolgreich getestet. Und wie sozusagen alle Aktienmärkte seit Anfang April geht es steil und dynamisch nach oben. Und dieses V in den USA ist in der Form sogar ausgeprägt, dass der rechte Teil des Vs, also die Kurserholungsphase, sogar über den linken Teil des Vs hinausgegangen ist, was nichts anderes besagt, als dass wir in den USA, und das gilt hier für die Nebenwerte, das gilt für den S&P 500, das gilt für den Nasdaq 100, inzwischen, man mag es kaum glauben, schon wieder neue historische Höchstkurse erreicht haben. Das haben nämlich nicht alle Indizes geschafft. Wir hatten gerade den DAX, wir hatten gerade den Schweizer Markt. Wir sehen, Europa hinkt etwas hinterher. Das mag dann, auch darauf kommen wir nachher noch einmal zu sprechen, eventuell mit der gut gestarteten US-Berichtssaison zu tun haben. Per saldo ist aber die ganz klare Aussage, mit diesem Anstieg, ich meine von 2400 auf 2800 Punkten innerhalb von 3 Wochen, das ist natürlich kurzfristig überhitzt. Das bedeutet, die Gier ist da. Ich hatte Ihnen gerade das CNN-Index gezeigt. Bedeutet auf der taktischen Ebene nichts anderes als kurzfristig korrekturgefährdet. Insgesamt betrachtet, wenn wir uns dieses Gesamtbild aber einmal anschauen, hat eine Konsolidierkorrekturphase im Bereich der 200-Tage-Linie geendet. Der folgende Anstieg hat ein neues Hoch gebracht. Wir befinden uns in den USA, rein technisch betrachtet, weiterhin in einem intakten Aufwärtstrend. Und das ist schon einmal, auch wenn es uns auf der kurzfristigen Ebene momentan zu heiß gelaufen ist, grundsätzlich schon mal eine positive Gesamtbeschreibung für die Situation an den Aktienmärkten. Und das mag man bei all den Meldungen, die wir seit einigen Wochen haben, ja kaum glauben. Aber dazu nachher Fazit mehr. Also Index der Woche, USA-Nebenwerte, Russell 2000, schon wieder mit einem neuen Höchststand. Dann versprach ich Ihnen am Anfang der Woche, dass wir uns einen Sektor der Woche anschauen. Sektor in Anführungszeichen, weil nach der offiziellen Methodik es diesen Sektor als Sektor so gar nicht gibt. Was meine ich damit? Ich meine die europäischen Defense-, Verteidigungs- und Rüstungsaktien. Schauen wir uns dazu zum Einstieg in dieses Thema einmal 2 Schlagzeilen aus dem letzten Jahr an. Eine aus dem letzten Sommer und eine zum Jahresende 2025. Und die beschreiben relativ gut, was in diesem Sektor passiert ist. Und danach erklärt das sehr schön, wie es um die Kursentwicklung dieser Titel steht. Erste Meldung vom Juni 2025. Rüstung plötzlich ganz oben. ETFs für Rüstungsaktien führen an Xetra die Umsatzspitzenlisten an und locken mit Top-Renditen. Also Umsatzspitzenlisten bedeutet dann, jeder kauft Rüstungsaktien oder in dem Sinne Rüstungs-ETFs. Dazu noch ergänzend eine Meldung vom Jahresende, Rüstungs-ETFs im Überblick. Aus 2 mach 18. Im März 2023 legte VanEck seinen Defense-ETF auf. Das war der erste. Im Juli 2023 folgte der Hahn-ETF Future of Defense. Das waren also 2 aus dem Jahr 2023. Kriegsbeginn in der Ukraine, Februar 2022, über ein Jahr danach. Bis Ende 2025 ist die Zahl der Verteidigungs-ETFs deutlich angestiegen, auch durch den Hype um europäische Rüstungs-ETFs. Besonders hervorzuheben hier ist der WisdomTree Europe Defense ETF, der als erster ETF mit klarer Europa-Ausrichtung innerhalb weniger Monate ein Fondsvolumen von 3 Milliarden Euro erreicht hat. Inzwischen stehen europäischen Anlegern damit fast 20 ETFs mit dem Fokus auf Rüstung und Verteidigung zur Verfügung. Warum zeige ich Ihnen diesen Sektor heute oder warum habe ich ihn mitgebracht? Weil das wieder ein typisches Beispiel ist, wenn ein Thema sehr dominant über die Meldungen, über die Schlagzeilen ist und die Finanzindustrie dann in diesem Umfeld beginnt, wegen der großen Nachfrage der Anleger verstärkt Produkte, also hier jetzt diese 18 ETFs, aufzulegen. Und hier war ein Wort in einer dieser Meldungen, nämlich das Wort Hype. Und wenn ich mitten dann in einem Hype bin, also jeder meint, ich muss Rüstungsaktien kaufen, ist das mit der Sicht nach vorne in dem Moment häufig nicht die allerbeste taktische Entscheidung. So, und das schauen wir uns an. Denn wir schauen uns den Kursverlauf dieses ETF auf den europäischen Defense-Sektor an, was eben vor einem Jahr, knapp ein Jahr aufgelegt wurde. Der Kursverlauf bis heute sieht jetzt gar nicht so schlimm aus, aber er notiert lediglich leicht im Plus gegenüber den Kursen von vor knapp einem Jahr. Und was wir auch sehen, und deswegen habe ich Ihnen das als Thema ja mitgebracht, so die Höchststände, die wir im Januar und Februar noch erreicht hatten, bei etwa 35 Euro für dieses ETF, was im Übrigen nur leicht oberhalb der Höchstkurse aus Oktober war. Also da waren es etwa um die 34 Euro. Also das zeigt schon an, wenig Momentum mit steigenden Kursen. Also wir haben nur leicht neue Hochs geschafft. Und das Spannende ist jetzt ja für mich, seit Ende Februar haben wir die kriegerischen Handlungen im Iran. Und die Aktienkurse sind stark unter Druck geraten. Der Ölpreis ist stark gestiegen. Die Ölaktien sind gestiegen. Genau in diesem Umfeld hätte man erwarten können, dass dann die Rüstungsverteidigungsaktien genau in dieser kritischen Phase, ähnlich wie Öl, auch nochmal an Wert gewinnt und deutlich zulegt. Und jetzt kommt das Verblüffende mit diesem Kursrückgang der Aktienmärkte im Monat März. Sehen wir hier sehr schön, die Verteidigungsaktien haben sich überhaupt nicht anders verhalten in Europa, denn die haben auch Ende März ihren Tiefstand gehabt. Also zumindest ist der Kurs von 35 auf 30 Euro gefallen, sogar mehr als die Indizes. Und auch dann kam die Erholung, aber auch die Erholung jetzt ist unterhalb der Kursspitzen, die wir im Januar, Februar gesehen haben. Bedeutet, trotz der deutlichen Verschärfung der geopolitischen Lage konnten wir hier kein zusätzliches Kursplus erzielen. Und warum ist das so? Ja, mein Fazit ist, wenn alle, und damit meine ich eventuell auch Sie, wenn alle schon investiert sind, aufgrund einer gewissen Thematik, aufgrund einer grundsätzlich seit mehreren Jahren jetzt schon schwierigen und immer schwieriger werdenden geopolitischen Lage. Und ich spreche nicht nur USA-China oder das Verhältnis USA-Europa und NATO, sondern jetzt eben auch noch mit kriegerischen Akten im Iran. Das Umfeld ist ja da, aber wenn alle eben eventuell investiert sind, wer soll dann noch kaufen und für weiter steigende Kurse sorgen? Und das schauen wir uns einmal ganz genau an. Die Struktur dieses ETFs, um Ihnen ein Gefühl zu geben über diesen europäischen Rüstungs- und Verteidigungssektor, hat als die drei großen Titel mit einer Gewichtung von jeweils etwa 13%, zum einen aus Frankreich Thales, dann aus Großbritannien die BAE Systems und auch aus Deutschland die Rheinmetall. Also das sind die Schwergewichte und in der Schlagzeile lautete es gerade, innerhalb weniger Monate konnte dieses ETF etwa 3 Milliarden Euro einsammeln. Wir sind aktuell bei einem Volumen alleine in diesem ETF von etwa 5 Milliarden Euro. Und es ist ja nicht das einzige ETF. Also ja, es gab ja, wie gesagt, einige andere. Also ich finde hier noch andere, speziell europäische ETFs, nochmal mit 500 Millionen, noch einmal eins mit 500 Millionen, nochmal eins mit über 200 Millionen. Und wie gesagt, dieses hier alleine eben mit 5 Milliarden. Was bedeutet, wenn alleine in dieses ETF 5 Milliarden geflossen sind? Und ich bleibe jetzt einfach bei dem Beispiel Rheinmetall, weil wir die uns auch noch gleich dezidiert anschauen werden. Mit dieser Gewichtung 13%, ich mache es einfach nur Platz, 10%, dann sind von diesen 5 Milliarden Euro, die in dieses ETF allein geflossen sind, 500 Millionen Euro in die Rheinmetall-Aktie geflossen. Gilt natürlich analog zu den anderen auch, aber worauf ich hinaus möchte ist, wenn in einer gewissen Phase Produkte aufgelegt werden, als gäbe es keinen Morgen mehr, massive Inflows kommen, also viele Anleger diese Produkte kaufen und auch denken, sie sind dann sehr diversifiziert, weil ich kaufe ja einen ETF, aber indirekt haben sie dann doch sozusagen direkt die Rheinmetall gekauft. Und das sieht man dann natürlich in diesen Kursen, wenn in einem kurzen Zeitraum sehr, sehr viele Gelder hineinfließen. Und deswegen schauen wir uns auch jetzt, um diese Analyse des europäischen Rüstungssektors, Verteidigungssektors fertigzustellen, unter Punkt 6 unseren Chart der Woche die Rheinmetall-Aktie an. Und zwar auf zwei Ebenen, und das wird das sehr schön zu sehen sein. Einmal die letzten 12 Monate, die sehen wir hier. Und hier fällt einiges auf. Also hier fällt zum einen auf, dass wir dreimal in den letzten 12 Monaten, beginnend im letzten Juni zum ersten Mal, letzten Oktober zum zweiten Mal und jetzt im Januar fast zum dritten Mal, die Kursmarke von 2.000 Euro erreicht hatten. Die Aussage allein steht steht für sich sozusagen ganz alleine da, aber dreimal eine Marke erreicht und nicht durchbrochen, scheint auf einen stärkeren Widerstand hinzustoßen. Oder anders gesagt, scheinbar geht im Bereich von 2000 Euro den Käufern die Luft aus oder es gibt keine weiteren Käufer. Dazu das zweite Besondere ist, wenn wir uns die Steigung der Durchschnittslinien anschauen. Pink, grün, blau, gerade im linken Teil der Grafik, die kommen von Kursen von unter 1000 Euro und stark ansteigend. Also die deuten darauf hin, dass in der Periode vor diesen 12 Monaten, die jetzt hier ja mehr oder weniger einfach nur wie eine breite Seitwärtsbewegung aussieht, davor irgendetwas passiert sein muss. Und wenn wir uns das momentan betrachten, auf der taktischen Ebene bei Rheinmetall, dreimal die Marke 2000 erreicht, nicht geschafft. So breite Seitwärtsbewegungen, wir notieren auch unterhalb unserer Durchschnittslinien. Also wir haben eine breite Seitwärtsbewegung, das ist okay. Die Fundamentaldaten für den Sektor sind ja auch für die nächsten Jahre absolut fein. Aber eventuell haben die vielen Käufer nach oben hin, also gerade Richtung 2000 Euro, etwas übertrieben. Und es ist auf der taktischen Ebene definitiv, muss man sagen, kein vorhandener Aufwärtstrend, sondern lediglich eine breite Seitwärtsbewegung. Auch das bedeutet eventuell beim taktischen Vorgehen zu diesen Titeln eine bessere Variante als einfach nur momentan seit Monaten den Kauf dieser Titel, weil, wie gesagt, die technische Lage sich verschlechtert hat. Aber wenn die Fundamentaldaten stimmen oder auf Sicht der nächsten Jahre stimmen und ich sozusagen in der Schwäche aufstocken möchte, kommen wir wieder zu einem Thema, was dann die bessere Alternative ist als der direkte Kauf, Discount-Zertifikate. Hatte ich in den letzten Monaten grundsätzlich immer wieder gern. Und das passt für diese taktische Situation momentan ganz hervorragend. So viel zur taktischen Ebene bei Rheinmetall. Und ich hatte Ihnen gesagt, wir werfen einen Blick auf die strategische Ebene. Und hier sehen wir natürlich jetzt wunderschön mit dem Kursverlauf der letzten 5 Jahre, warum sich jetzt im Rahmen der letzten Monate die Rheinmetall-Aktie so schwer tut. Denn sie kommt aus dem Jahr 2021 von etwa 100 Euro. Dann kam Anfang 2022 der Angriff von Russlands auf die Ukraine. Das führte zu einer Kursverdopplung schon von 100 auf 200. Und in den Jahren danach, praktisch jetzt bis Januar, ging es von diesen 200 per Saldo nochmal mit einer Verzehnfachung auf die 2000 Euro Marke. Und das zeigt eben, wenn innerhalb weniger Jahre eine extrem dramatische Kursrallye stattgefunden hat, dann wird man sich irgendwann auf der taktischen Ebene im kurzfristigen Bereich eher schwer tun. Das habe ich Ihnen gerade gezeigt. Und diese Kursrückgänge oder diese breite Seitwärtsbewegung, die wir bei der Rheinmetall momentan sehen, zeigt eigentlich nur an, dass sie sich, was ja sehr gesund ist, der ersten antizyklischen strategischen Kaufzone, nämlich im Bereich der 100-Wochen-Linie, annähert. Das macht sich, die 200-Wochen-Linie ist noch meilenweit weg, aber es wird momentan einfach nur die Überhitzung dieses starken Kursanstieges der letzten Jahre abgebaut. Nicht mehr und nicht weniger. Und wenn das auf der zeitlichen Ebene und auf der Kursebene einmal verdaut sein wird, wird es dann auch mit der Rheinmetall-Aktie weitergehen. Nur momentan ist es einfach noch nicht so weit. So viel zur Analyse des Kursverhaltens unserer europäischen Verteidigungs-ETFs, noch mit ergänzt mit dem Chart der Woche Rheinmetall, an dem man das sehr schön ablesen kann. Ein letztes Schmankerl habe ich noch für Sie. Unter Punkt 7, unsere Aktie der Woche. Wenn ich sage, die Kurse sind seit Anfang April in den letzten 3 Wochen stark gestiegen, wir haben von den Sentimentindikatoren wieder die Gierzone erreicht, das ist momentan eher wenig Handlungsbedarf, möchte ich Sie doch auf eine eventuelle Gelegenheit hinweisen. Wir schauen in die USA, wir schauen in den Ölsektor und schauen auf die Chevron, einen der großen Ölmultis der USA. Denn was ist dort passiert? Naja, da seit Anfang April der Ölpreis etwa 15% gefallen ist. Ich hatte Ihnen letzte Woche die Analyse von Brent gezeigt, bei etwa 115 Dollar ist Schluss, wir sind aktuell bei 98 Dollar. Passend natürlich dazu, der Kursrückgang der Ölaktien, schauen wir auf die Chevron ganz genau, die war bei etwa 210 US-Dollar, ist im Bereich momentan von gut 180, nähert sich der 100-Tage-Linie an. Das ist hier eine absolut gesunde Konsolidierung auf diesen starken Kursanstieg, den wir seit Jahresanfang gesehen hatten. Der MACD ist inzwischen im negativen Bereich angekommen. Noch nicht ganz so weit, aber er nähert sich einem Kaufsignal. Auch der RSI-Indikator ist absolut im überverkauften Bereich. Bedeutet, das wäre momentan ein Beispiel, wenn Sie davon ausgehen, dass sich die Entspannung an den Ölmärkten nicht dramatisch verbessern wird, also dass wir auf einmal wieder Ölpreise wie vor Beginn des Angriffs sehen, also wieder bei etwa 70 Dollar, sondern dass sich das im Bereich vielleicht 80, 90 Dollar und jetzt sind aktuell immer noch 98 länger einpendeln wird, dann werden die Ölmultis nach wie vor sehr viel Geld verdienen und dann bietet eventuell dieser Rückgang, den wir gerade momentan sehen auf der taktischen Ebene, eine Gelegenheit, eine Sondersituation und bringt mich sozusagen mit Abschluss dieser Folie so zu dem Fazit, nicht den aktuellen Meldungen, der aktuellen Gier, der aktuellen Euphorie hinterherrennen, damit meine ich den Gesamtmarkt, die Indizes, ich meine auch die Tech-Aktien, sondern eventuell dann Ausschau nach Sondersituationen halten. Und das wäre eine Chevron unserer Aktie der Woche. Zusammengefasst als Fazit, wir haben in den letzten Wochen wieder erneut extrem schnelle und starke Kurserholungen, vor allem an den US-amerikanischen Aktienmärkten gesehen. Ich sprach von der V-förmigen Kurserholung. Die hat dazu geführt, dass wir in den USA bei Small Caps, Tech-Aktien und im breiten Markt neue Höchststände gesehen haben. Europa kommt da nicht ganz mit, hat auch eventuell mit zwei Dingen zu tun. Das eine ist die Dynamik der Berichtssaison. Da schauen wir gleich noch einmal kurz drauf, die in den USA deutlich höher ist als bei uns. Und USA eventuell auch energieunabhängig ist als eigener Ölproduzent und anders als Europa, das nach wie vor abhängig ist bei diesen Themen. Genau, US-Berichtssaison für das erste Quartal gut gestartet. Ich hatte in letzter Woche gesagt, irgendwo 12-13% Gewinnwachstum wird erwartet. Ein Großteil davon kommt von den Tech-Aktien. Das ist weiterhin so. Und wenn ich mir, gönnen Sie mir einen kleinen Moment, wenn ich auf die Schlagzeilen alleine von gestern nur schaue, sowas berichtet hat. Was haben wir denn? Intuitive Surgical bleibt trotz neuer Konkurrenz in Topform. United Airlines Rekordumsatz trotz höherer Treibstoffkosten. Wir haben, was haben wir noch? RTX Rüstung und Luftfahrt sorgen für Rekordgewinne. Wir haben GE Aerospace, hier läuft es weiter mehr als rund. Wir haben MSCI, übertrifft Erwartungen, Umsatz und Earnings per Share im ersten Quartal stark angestiegen. Wir haben gestern Northrop Grumman, übertrifft Erwartungen im ersten Quartal. Wir haben 3M, übertrifft Erwartungen, bestätigt Jahresprognose trotz Unsicherheit. GE Aerospace übertrifft Erwartungen, Jahresziel angehoben. Und so weiter und so fort. Danaher übertrifft Erwartungen, Jahresprognose angehoben. Also wir erleben, auch wenn wir momentan etwa erst 60-70 Unternehmen aus dem S&P 500 haben, eine robuste, starke Berichtssaison, Gewinnsaison. Das unterstützt den Markt natürlich fundamental. Da kommt Europa nicht mit. So viel dazu. Wir hatten als Analyse und Erklärung den momentan gefühlt unbefriedigenden Kursverlauf der europäischen Verteidigungsaktien. Aber wie gesagt, die Fundamentaldaten stimmen. Es wird einfach die Überhitzung der letzten Jahre momentan abgebaut. Und als Sondersituation, last but not least, unsere Aktie der Woche, Chevron momentan in einer gesunden Konsolidierung. Das war's für heute. Viele Themen, pickepacke voll. Ich hoffe, ich habe es nicht zu lang gemacht. Deswegen bedanke ich mich wie immer heute auch für Ihre Geduld, Ihr Ausharren. Freue mich auf Ihre Fragen. Freue mich schon wie immer auf nächste Woche, den nächsten Weitblick, wie immer am nächsten Mittwoch. Und verbleibe mit, es war mir eine Ehre, Ihr Michael Winkler.